Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Das Ja zum Minarettverbot war ein Zeichen gegen den Islam im Allgemeinen, aber kein Votum gegen Muslime in der Schweiz, sagen Politikwissenschaftler. Wir informieren über weitere Erkenntnisse der Vox-Abstimmungsanalyse und erläutern diese Befunde im Tagesgespräch. Beim Absturz einer äthiopischen Maschine vor der libanesischen Küste gibt es wohl keine Überlebenden und auch keine Hinweise auf einen Anschlag. Die Schweizer Wirtschaft wird in diesem Jahr insgesamt wachsen, für einige Branchen bleiben die Aussichten allerdings düster. Und Roger Federer zieht durch. Er steht nach einem Dreisatzsieg gegen Leighton Hewitt im Viertelfinal am Australian Open. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Daniel Hofer.
Viele Befürworter der Minarettverbotsinitiative haben ein Zeichen setzen wollen gegen die Ausbreitung des Islam. Das zeigt die Vox-Analyse zur Volksabstimmung von Ende November. Damals wurde das Volksbegehren gegen den Bau von Minaretten mit über 57% Ja-Stimmen angenommen. Nicht im Vordergrund stand bei den meisten Ja-Stimmenden eine Kritik an den Muslimen, die in der Schweiz leben. Die Vox-Analyse zur Minarettabstimmung wurde von der Universität Bern vorgenommen. Sie stützte sich auf die Befragung von gut 1000 stimmberechtigten Personen durch das GFS-Forschungsinstitut in Bern. In Brüssel sind die EU-Außenminister zusammengekommen, um über die Wiederaufbauhilfe für Haiti zu beraten. Dabei wollen sie sich auf ein gemeinsames Vorgehen einigen, dies insbesondere mit Blick auf die internationale Geberkonferenz für Haiti, die für März geplant ist. Mehrere EU-Staaten sind nach Angaben des spanischen Außenministeriums bereit, Polizisten nach Haiti zu schicken. Im kanadischen Montreal treffen sich außerdem Vertreter aus mehr als 20 Ländern zu Beratungen über die Hilfe in Haiti. In Haiti selbst geht unterdessen die Massenflucht aus der Hauptstadt Port-au-Prince weiter. Nach Schätzungen der UNO haben schon fast 240.000 Menschen Port-au-Prince verlassen. Sie suchten in ländlichen Regionen Schutz, die nicht so stark vom schweren Erdbeben betroffen sind. Nach dem Flugzeugabsturz vor der libanesischen Küste gehen die Behörden mittlerweile davon aus, dass es wahrscheinlich keine Überlebenden gibt. Eine Maschine der äthiopischen Fluggesellschaft war kurz nach dem Start in Beirut ins Meer gestürzt, mit 90 Menschen an Bord. Die Boeing 737 war unterwegs in die äthiopische Hauptstadt Addis Abeba. Ein Sprecher der libanesischen Armee sagte, an Bord habe es gebrannt. Zum Zeitpunkt des Absturzes, morgens um 2:30, habe sehr schlechtes Wetter geherrscht. Ein Anschlag wird zurzeit ausgeschlossen. Suchmannschaften sind mit Schiffen an der Absturzstelle. Bisher konnten 18 Leichen geborgen werden. Bundesrat Moritz Leuenberger kritisiert die SBB. Denn diese will ihre Beteiligung an den freiburgischen Verkehrsbetrieben ausbauen, auf Kosten des Bundes und ohne diesen zu fragen. Die Sachlage präsentiert sich wie folgt. Der Bund hält jetzt 22% der Aktien an den freiburgischen Verkehrsbetrieben. Die SBB hat nun mit der Freiburger Regierung abgemacht, dass sie den Anteil des Bundes übernimmt, ohne aber den Bund über diese Abmachung zu informieren, wie ein Sprecher des Verkehrsdepartements gegenüber Schweizer Radio DRS bestätigt. Das gehe nicht, findet Bundesrat Leuenberger und hat bei der Freiburger Regierung mit einem Brief interveniert. Die Schweizer Wirtschaft wird in diesem Jahr wieder wachsen, und zwar um 0,6%. Das sagen die Ökonomen der Credit Suisse voraus. Vor allem der Export soll laut der Prognose anziehen. Doch nicht alle Branchen würden von der Erholung profitieren. Einige dürften sogar noch stärker unter Druck geraten, wie das Gasgewerbe, der Detailhandel und das Autogewerbe. Die CS-Ökonomen gehen zudem davon aus, dass die Arbeitslosigkeit und die Zahl der Firmenkonkurse in diesem Jahr weiter steigen werden. Im Regionalspital Einsiedeln ist am Freitagabend ein neugeborenes Mädchen ins sogenannte Babyfenster gelegt worden. Laut der Vormundschaftsbehörde Einsiedeln bleibt das Neugeborene für medizinische Abklärungen im Spital. Mit dem Babyfenster wollen das Spital und die Stiftung Schweizerische Hilfe für Mutter und Kind das Töten oder Aussetzen von Kindern verhindern. Seit 2001 gelangten auf diesem Weg 5 Babys in das Regionalspital Einsiedeln. Bis zum Vollzug einer Adoption des Kindes haben Mutter oder Vater das Recht, das Kind zurückzufordern. Zum Sport. Am Australian Open der Tennisspiele in Melbourne ist Roger Federer eine Runde weiter. Der Schweizer bezwang den Australier Leighton Hewitt 6:2, 6:3 und 6:4. Im Viertelfinal trifft Federer nun auf den Russen Nikolai Davydenko.
Die Linke dagegen, die Rechte dafür, das war klar. Interessant ist und entscheidend war, dass die Menschen in der Mitte bei der Minarettabstimmung zum Ja tendierten. Wir lesen gleich im Kleingedruckten der Vox-Analyse und erläutern später im Tagesgespräch mit Adrian Vatter. Er ist Direktor des Instituts für Politikwissenschaft an der Universität Bern. Und weiter, UBS. Alle Beteiligten an der Sache reden, nur die Grossbank selber schweigt. Haiti. Reportage über das Nebeneinander von Katastrophe und Alltag. SBB. Bundesrat Leuenberger pfeift die Bahn bei. Freiburger Ideen zurück und mobil ins Internet. Immer mehr wollen, fragt sich, wie lange sie im engen Funknetz noch können. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.496 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 47,24 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,386. Das Wetter in der ganzen Schweiz ist es heute meist bewölkt und an den Voralpen fällt noch gebietsweise Schnee. Im Wallis und in Graubünden gibt es vielerorts sonnige Abschnitte. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden bei 2 und im Süden bei 5 Grad. Am Dienstag gibt es in der Deutschschweiz Schneeschauer. Im Westen und im Süden scheint zeitweise die Sonne. Am Mittwoch hat es im Norden Hochnebelfelder, sonst ist es sonnig. Mit kräftiger Brise liegen die Höchsttemperaturen im Norden bei minus 1 Grad, im Süden werden 6 Grad erreicht. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Die Ja-Mehrheit von 57% für die Anti-Minarett-Initiative hat im vergangenen November alle überrascht. Wochenlang spekulierten Politiker, Journalisten, Wissenschaftlerinnen, warum so viele Ja-Stimmen. Jetzt liegt also die vertiefte Analyse des Abstimmungsergebnisses vor mit der Vox-Analyse, die von der Universität Bern und vom Forschungsinstitut GFS Bern gemacht wurde. Die Haupterkenntnis: Die Abstimmung wurde in der politischen Mitte entschieden, von den FDP- und CVP-Anhängern. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Der Links-Rechts-Gegensatz hat bei der Anti-Minarett-Abstimmung voll gespielt, wie die Vox-Analyse zeigt. Bei Stimmbürgern, die sich selber als links definieren, hat weniger als ein Viertel für die Initiative gestimmt, während rechtsgerichtete Stimmbürger zu über zwei Dritteln ein Ja in die Urne gelegt haben. Entscheidend seien letztendlich aber andere Stimmbürger gewesen, erklärt Politologe Hans Hirter von der Universität Bern.
Die politische Mitte hat zu 67% zugestimmt. Das ist etwas, was man bei anderen Abstimmungen über Ausländerproblematik nicht kennt.
Obwohl die FDP und die CVP klar die Nein-Parole zur Anti-Minarett-Initiative gefasst hatten, stimmten ihre Anhänger und Wähler dann doch mehrheitlich für die Initiative. Hans Hirter betont, man dürfe die Befürworterinnen und Befürworter der Initiative nicht einfach pauschal als konservativ oder sogar fremdenfeindlich bezeichnen. Denn bei den Befragungen wurde festgestellt, dass auch Leute, die sich eine offene Schweiz wünschen, zu 40% der Initiative zugestimmt haben. Was waren also die ausschlaggebenden Argumente? Laut der Analyse war vor allem ein Argument wirksam, nämlich die Ansicht, Minarette seien ein Herrschaftssymbol des Islam.
Es brauchte dazu eben noch viele Leute, die gefunden haben, Islam ist an und für sich etwas, wo man gewisse Grenzen setzen muss, jetzt nicht vielleicht bei den Leuten in der Schweiz, sondern generell.
Die Stimmbürger wollten also ein Zeichen gegen die Verbreitung des Islam setzen. Das Minarettverbot bedeutet laut der Vox-Analyse aber nicht, dass Muslime in der Schweiz generell abgelehnt werden. Eine Mehrheit ist nämlich der Meinung, dass sich die schweizerische und die islamische Lebensweise grundsätzlich miteinander vereinbaren ließen. Die Zustimmung zur Initiative ist dadurch erleichtert worden, dass viele Schweizerinnen und Schweizer der Meinung sind, Minarette brauche es nicht unbedingt für die freie Religionsausübung. Im Abstimmungskampf wurde viel über die Stellung der Frau im Islam gesprochen. Es gab deshalb Spekulationen, dass sogar viele linke Frauen für die Anti-Minarett-Initiative gestimmt hätten. Die Vox-Analyse widerspricht dieser Ansicht. Generell gäbe es beim Abstimmungsverhalten von Männern und Frauen keinen großen Unterschied. Und gerade die linken Frauen hätten großmehrheitlich Nein gestimmt. Allerdings zeigt sich, dass in der Gruppe der unter 50-Jährigen die Frauen stärker für die Initiative gestimmt haben als die Männer. Es bleibt also offen, ob da und dort nicht doch frauenspezifische Argumente eine Rolle gespielt haben. Klar ist hingegen das Bild, wenn es um den Bildungsabschluss der Stimmbürger geht. Schweizer mit einem Hochschulabschluss waren laut der Untersuchung klar gegen die Initiative, solche mit einem Lehrabschluss deutlich dafür.
Das war der Bericht von Elmar Plotzer. Mehr zum Thema zu weiteren Erkenntnissen in der Vox-Analyse im Tagesgespräch um 13 Uhr. Wie weiter mit dem Fall UBS? Seit dem neuesten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts letzte Woche diskutieren Politiker und Juristen lautstark und laut darüber, wie man die Daten möglicher Steuerhinterzieher legal an die US-Steuerbehörden übermitteln könnte. Nur jemand ist in dieser Diskussion auffällig still, die UBS selbst. Sie will sich zu alledem nicht äußern und hüllt sich in Schweigen. Jetzt haben Politiker genug und fordern von der Grossbank, endlich Verantwortung zu übernehmen. Inlandredaktor Alexander Saute.
Zur Erinnerung, weil UBS-Banker reichen US-Bürgern geholfen haben, Steuern zu hinterziehen, will die US-Justiz das Schweizer Bankgeheimnis knacken. Der Bundesrat versucht gleichzeitig alles zu unternehmen, damit die Bank in den USA nicht vor Gericht muss. Weil befürchtet wird, dass eine Klage den Untergang der Bank bedeuten würde, was sich die Schweiz volkswirtschaftlich nicht leisten könnte. Für all das kassiert der Bundesrat Prügel von links bis rechts. Dabei dürfe man eines nicht vergessen, sagt nun FDP-Präsident Fulvio Pelli.
Die UBS hat eine Katastrophe geschaffen, das wissen wir, das alle wissen. Und ich bin noch mehr geärgert als viele andere. Deshalb bin ich auch geärgert, dass man immer wieder die Schuldigen bei der Politik oder bei der Behörden sucht von einer Sache, die von der UBS verursacht worden ist.
Schuldig ist die UBS, sagt Pelli. Und Schuldige müssten auch zur Verantwortung gezogen werden. Doch die Zürcher Staatsanwaltschaft entschied letztes Jahr, wenn die Bank in den USA Recht gebrochen hat, kann sie dafür in der Schweiz nicht bestraft werden. Für die Haltung der Zürcher Justiz hat Pelli kein Verständnis.
Der Eindruck, den ich habe bei der Zürcher Justiz, ist immer etwas eine schlechte. Denn es ist klar, Unternehmungsfehler sind nicht strafbar, aber in Amerika ist sehr viel passiert, das in der Schweiz wahrscheinlich bekannt war. Und das ist für mich etwas problematisch.
Die UBS hätte es in der Hand gehabt, gegen frühere Manager und Verwaltungsräte strafrechtlich vorzugehen. Aber die Bank tat es nicht. Ein Falschentscheid, sagt SP-Nationalrätin Margrit Kiernan-Nellen.
Es würde auch dem Image der heutigen UBS dienen, wenn die heutige UBS-Führung klar Stellung nehmen würde, dass die alte Garde einfach abzurechnen hat.
Einerseits also die Forderung nach einer juristischen Aufarbeitung der UBS-Affäre. Andererseits muss die Politik nach Lösungen im Streit um die Bankdaten suchen. Das löst auch bei CVP-Ständerat Philipp Stählin gemischte Gefühle aus.
Das stört mich und stört mich nicht. Es stört mich, weil in der ganzen Geschichte die UBS tatsächlich der Verursacher des Problems ist. Auf der anderen Seite, wenn das Richtung Haftung geht, Verantwortlichkeit, dann ist es eben so, dass Haftungsfragen nicht im Nachhinein rückwirkend neu gestaltet werden können.
Und mit dieser Situation, so Stählin, müsse die Politik halt leben. Halt, ruft nun SVP-Ständerat Tisieni und spielt den Ball zurück an die Bank mit allen möglicherweise massiven Konsequenzen.
Ich sehe überhaupt keinen sachlichen juristischen Grund, wieso wir die Probleme lösen sollten, die uns die UBS und seine Manager, seine raffgierigen Manager, uns eingebrockt haben. Die haben die Probleme vom Zaum gerissen, haben sie verursacht, also sollen sie sie auch lösen.
Aber wie schon in den vergangenen Wochen schweigt die Bank. Ob die Verantwortlichen von früher doch noch juristisch Rechenschaft ablegen müssen, ist seit letzter Woche wieder offen. In Zürich und in Basel wurden bei den Staatsanwaltschaften erneut Strafanzeigen gegen die früheren Topmanager eingereicht.
Alexander Sauter, die Politik fordert die UBS auf, Verantwortung zu übernehmen. Doch kann die UBS die Probleme überhaupt selbst lösen? Kann man die UBS einfach sich selber überlassen? Die Frage geht an Inlandredaktor Oliver Washington.
Ja, wenn die UBS die Kundendaten selber den Amerikanern liefern würde, würde sich die UBS strafbar machen. Für die Bank würde das wohl ein erneuter Vertrauensverlust bedeuten. Sie könnte erneut in Schieflage geraten und ein solches Szenario gilt es eben zu vermeiden. Hier Stichwort too big to fail. Und das heisst, dass eben die Politik, dass der Politik wohl nichts anderes übrig bleibt, als die UBS nicht einfach sich selber zu überlassen.
Und welche Möglichkeiten hat das Parlament? Hier wurde ja seit Freitag immer wieder erwähnt, dass das Parlament das Abkommen mit den USA absegnen könnte. Ist das die Möglichkeit, um das Problem zu lösen?
Ja, das ist noch nicht ganz klar, denn sollte das Parlament im Nachhinein das Abkommen mit den USA verabschieden, so würde das Parlament die gesetzlichen Grundlagen, die Spielregeln ändern und dies eben auch für die Vergangenheit. Das Parlament würde also heute entscheiden, dass die Schweiz den USA Daten liefern würde und dies eben auch bei einer beispielsweise im Jahr 2005 begangenen Steuerhinterziehung. Ob das Parlament dies darf oder nicht, hier gehen die Meinungen von Rechtsexperten diametral auseinander. Die einen sagen, nein, das ist nicht möglich. Die anderen sagen, ja, das ist möglich. So oder so aber wird die Klärung dieser Frage, ob das Parlament eben heute das Gesetz ändern darf, rückwirkend. Die Klärung dieser Frage wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Zeit, die verloren geht und welche die Schweiz eigentlich bräuchte, um das Abkommen mit den USA erfüllen zu können.
Und welche Möglichkeiten, welchen Spielraum hat der Bundesrat beim Stichwort Notrecht?
Ja, grundsätzlich darf Notrecht dann angewendet werden, wenn allgemein gesprochen die Sicherheit der Schweiz gefährdet ist. Wann das der Fall ist, das zu beurteilen, ist eine politische Frage und im Zusammenhang mit der UBS hat der Bundesrat ja bereits beim UBS-Rettungspaket vom Herbst 2008 so argumentiert, dass eben deren Rettung im öffentlichen Interesse sei und also Notrecht angewendet werden müsse. Nur, wir haben es über das Wochenende gehört, die Bereitschaft, erneut zu Notrecht zu greifen, diese Bereitschaft ist insbesondere bei den Parteien sehr klein. Trotzdem, es wird immer klarer, das Bankgeheimnis, die Unterscheidung zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug ist dermaßen fest im Schweizer Gesetz verankert, dass selbst jetzt, da man diese Unterscheidung eigentlich aufheben möchte, dies nicht kann. Und das ist die eigentliche Ironie der Geschichte, ist ja, dass eben am Ende vielleicht wieder auf Notrecht zurückgegriffen werden muss, um die UBS zu schützen und um das Bankgeheimnis, das man so lange verteidigt hat, eben abschaffen zu können.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Oliver Washington. Das Universitätsspital von Port-au-Prince. Seit dem Erdbeben in Haiti werden hier täglich Hunderte von Verletzten versorgt. Neben den haitianischen Ärzten sind inzwischen Dutzende von ausländischen Teams im Einsatz, um Überlebende der Katastrophe medizinisch zu betreuen. Darunter auch ein Team des Schweizerischen Corps für humanitäre Hilfe, des SKH. Die Schweizer Helfer haben im Universitätsspital eine Kinderabteilung aufgebaut. Unser Sonderkorrespondent Daniel Voll hat sie besucht.
Ein einfaches Zelt aus hellem Stoff, Grundfläche schätzungsweise 4x8 Meter. In der Mitte zwei Operationstische, an den Wänden Gestelle und Ablageflächen für medizinisches Material. Vor dem Zelt steht Pierre Kehrer, ehemaliger Chefchirurg am Kinderspital in St. Gallen und erklärt die Szene.
Das ist der Operationssaal und der sieht natürlich nicht aus wie ein Operationssaal in der Schweiz. Das heißt, wir müssen jetzt eine Medizin machen, die man unter diesen Verhältnissen machen kann. Wir müssen also das, was wir machen, den gegebenen äußeren Gegebenheiten anpassen.
So einfach der Operationssaal, so einfach seien auch die Methoden, die hier angewendet werden.
Es sind alles offene Wunden, zum Teil stark infiziert. Muss man putzen, muss man das kaputte Gewebe wegnehmen, muss die Wunden offen lassen, Verbände machen, dann am nächsten Tag wieder putzen, wieder. Das ist ein aufwendiger Prozess.
Beat Kehrer ist 3 Tage nach dem Erdbeben in Port-au-Prince angekommen und hat für das SKH die Örtlichkeit erkundigt. Und bald war klar, dass sich das Schweizer Ärzte-Team auf Kinder und ihre Mütter spezialisieren würde.
Die Großen, die Erwachsenen, da gibt es viele Organisationen, die sich darum kümmern. Und wir haben gesagt, wir kümmern uns um die Kinder und um die Frauen. Wir haben hier schon Kaiserschnitte gehabt. Die machen nicht wir unbedingt, sondern die machen unsere haitianischen Kollegen und Kolleginnen. Wir haben Geburten gehabt hier. Ich glaube, am ersten Tag, wie wir hier waren, sind schon 2 Kinder geboren worden. Ich glaube, hier ist die Katastrophe, aber das normale Leben geht weiter. Also werden weiter Kinder geboren.
Währenddem Beat Kehrer dies erzählt, haben 4 spanische Sanitäterinnen eine Frau auf einer Bar ins Operationszelt gebracht. Die nächste Geburt beginnt. In den ersten Tagen hatte die Schweizer Equipe im Spital in einem Operationssaal operiert, der noch funktionstüchtig war. Doch als während einer Operation die Erde erneut bebte, stürmten alle aus dem Haus, die Patientinnen zuerst. Erdbebenopfer sind traumatisiert, wie Beat Kehrer aus früheren Einsätzen weiß.
Die wollen nicht mehr in die Häuser, bis sie sich wieder einigermaßen sicher fühlen. Das ist eine Erscheinung, die man nach jedem Erdbeben sieht. Ich habe in Pakistan das gesehen, war genau das gleiche. Nachbeben, dass wir am Morgen gekommen waren, alle Patienten waren draußen und wollten nicht mehr ins Haus gehen. Verständlich.
Neben dem Operationszelt steht ein anderes Zelt mit Ruheraum und Wartezimmer. Beat Kehrer geht auf ein kleines Mädchen zu, dessen Kopf dick einbandagiert ist.
Sie hat eine große Kopfwunde da oben. Die ist vor etwa 3-4 Tagen, haben wir sie behandelt. Gestern hatte sie noch ganz zugeschwollene Augen, konnte uns fast nicht mehr sehen. Jetzt geht er schon zurück. Und vielleicht, wenn wir zurückkommen, werden wir dann sehen, wenn man den Verbandwechsel macht. Da können Sie mal sehen, wie eine solche Wunde aussieht.
Daneben sitzt ein anderes Mädchen, dessen rechte Hand amputiert ist.
Was man eben häufig sieht, das sind sogenannte Crush-Wunden. Der Arm wird irgendwo eingeklemmt unter einem Betonblock und dann wird er so stark zerstört, dass man ihn eigentlich nicht mehr belassen kann, weil sich in diesem völlig zerstörten Gewebe eine Infektion einnisten kann. Die kann sich dann ausbreiten auf den ganzen Körper und man kann ohne weiteres daran sterben. Das heißt, man muss einen Teil des Körpers opfern, um den Rest zu erhalten, also das Überleben zu sichern. Und das sind natürlich harte Entscheidungen bei Kindern.
So hart der Entscheid zur Amputation von Händen, Armen oder Beinen sei, er komme nach Katastrophen wie dem Erdbeben in Haiti tausendfach vor, mit langfristig gravierenden Folgen.
Nun, wer macht zum Beispiel den Bein amputierten nachher später Prothesen? Wer nimmt sich all dieser Komplikationen an, die man zwangsläufig haben wird? Knochenbrüche, die nicht richtig geheilt sind. Knochenbrüche, die in falschen Stellungen verheilt sind. Das gibt nachher eine jahrelange Folge von Behandlungen in diesem Land. Und wie das dann weitergeht, das weiß kein Mensch, das muss man dann schauen. Aber es wird hier viele Leute geben, die ihr Leben lang invalid bleiben werden. Das ist ganz klar.
Sagt Beat Kehrer, Schweizer Arzt im Universitätsspital von Port-au-Prince. Das war eine Reportage von Daniel Voll und 10-15.000-6. Das ist das Postkonto der Glückskette für Haiti. Verkehrsminister Moritz Leuenberger kritisiert die SBB. Der Grund: Die Bahn hat mit dem Kanton Freiburg abgemacht, dass sie die Aktien des Bundes an den freiburgischen Verkehrsbetrieben TPF übernimmt. Aber sie hat den Bund dafür gar nicht um Erlaubnis gefragt. Das gutiert Bundesrat Leuenberger nicht. Mit einem Brief hat er dagegen interveniert, um Pflöcke einzuschlagen im Hinblick auf künftige Reformen in der Bahnlandschaft. Philipp Burkhardt.
Das Aufgebot an Staatsräten und Bahnverantwortlichen war beeindruckend, als am 4. Dezember in Freiburg ein zukunftsweisendes S-Bahn-Projekt für die Region vorgestellt wurde. Ein Jahr lang hatten der Kanton, die SBB und die freiburgischen Verkehrsbetriebe TPF über eine Vereinbarung verhandelt. Die Bundesbehörden wurden dabei nicht begrüßt, obschon es in der Vereinbarung auch um Aktien in Bundesbesitz geht. Die Vereinbarung sieht nämlich vor, dass der Aktienanteil des Bundes von 22% an der Regionalbahn TPF an die SBB übertragen wird, diese also ihren Einfluss vergrößert. Davon habe man bis wenige Tage vor der Medienkonferenz nichts gewusst, erklärt das Departement von Moritz Leuenberger UVEC, Sprecher Daniel Bach.
Das Bundesamt für Verkehr hat es ganz kurz vor dieser Medienkonferenz erfahren, hat dann sofort interveniert.
Und von den Freiburgern verlangt, an der Medienkonferenz auf die fehlende Zustimmung des Bundes hinzuweisen. Am 23. Dezember hat Bundesrat Leuenberger persönlich nachgedoppelt mit einem Brief an den Freiburger Regierungsrat, UVEC-Sprecher Bach.
Es geht darum, dass das UVEC und auch das Bundesamt für Verkehr nicht informiert wurden über diese Vereinbarung und da ja ein Teil der Aktien der Verkehrsbetriebe Freiburg dem Bund gehören, fanden wir, es wäre doch sinnvoll, das UVEC in diesen Entscheid mit einzubeziehen.
Frage an die SBB. Weshalb hat man es unterlassen, den Bund um Erlaubnis zu fragen? SBB-Sprecher Frédéric Revat erklärt, der Kanton Freiburg als Auslöser des Projektes müsse entscheiden, wen er einbeziehen wolle und weiter.
Also es gibt die Absicht, jetzt der Bund vertieft in den Diskussionen einzubeziehen, damit wir mit dem Bund ein gutes Bahnsystem aufbauen können.
Die SBB sehen die Verantwortung also beim Kanton Freiburg. Dort sagt Volkswirtschaftsdirektor Beat von Landen, man sei sich bewusst gewesen, dass die Frage noch mit dem Departement verhandelt werden müsse. Für die Intervention Neuenbergers hat von Landen aber wenig Verständnis.
Ich kann die Argumentation nicht ganz nachvollziehen. Erstens scheint mir auch für den Bund sehr wichtig zu sein, dass diese S-Bahn-Projekte realisiert werden können. Und zweitens kann ich es nicht verstehen, weil der Bund schon seit einigen Jahren einen Aktienanteil von über 20% bei den TPF haben und die eigentlich auch nie genutzt haben, also nie einen Vertreter in den Verwaltungsrat geschickt haben.
Der Kanton Freiburg und auch die SBB halten daran fest, die Aktien des Bundes an der TPF an die SBB zu übertragen. Ob der Bund da mitmacht, ist noch nicht entschieden. UVEC-Sprecher Bach.
Der Bund ist generell eher zurückhaltend, solche Aktienpakete abzugeben, einfach im Hinblick auf mögliche kommende Reformen der Bahnlandschaft. Weil wenn der Bund diese Aktienpakete abgibt, schränkt das seinen Spielraum ein bei der Umsetzung solcher Bahnreformen.
Der Bund sei mit dem Kanton Freiburg im Gespräch. Sobald man über alle Details verfüge, werde das UVEC seine Haltung festlegen.
Die sogenannten Smartphones setzen sich immer mehr durch. Smartphones, übersetzt etwa kluge Telefone, sind diese Handys, die vieles können, was ein ausgewachsener Computer kann. Das bekannteste ist das iPhone. Eine wichtige Eigenschaft dieser Geräte ist auch, dass man unterwegs bequem im Internet surfen kann. Inzwischen wird mit so vielen Handys gesurft, dass es in den Mobilfunknetzen immer mehr zu Engpässen kommt. Droht dem Datenverkehr im Schweizer Handynetz bald der Kollaps? Antworten im Bericht von Reto Widmer.
Er droht nicht, er ist schon da, zumindest in Städten und Ballungsgebieten. Hier ist oft gar kein Zugriff aufs Internet mehr möglich, weil die Menge der Daten, die durch die Handynetze fließen, in den letzten Monaten massiv zugenommen hat. Olaf Schulze von Swisscom.
Gesehen derzeit eine Verdoppelung des Volumens alle 10 Monate. Und das ist eigentlich schon eine sehr, sehr große Steigerung. Vor allem vor dem Hintergrund, dass diese Verdoppelung, die Geschwindigkeit der Datenverdoppelung eigentlich noch mehr zunimmt. Hauptgrund ist dafür, dass wir immer mehr Smartphones auf unserem Netz haben. Vor 2 Jahren waren noch von allen verkauften Handys waren 10% Smartphones. Heute liegen wir schon bei 30%.
Werden wir uns also in den nächsten Jahren auf nervige Wartezeiten bei der mobilen Internetnutzung gewöhnen müssen, auch wenn die Netzbetreiber ihre Handynetze technologisch aufrüsten werden? Ja, meint Jan Hesselbart von der ETH Zürich, der sich mit Antennentechnologien beschäftigt und allem, was dahinter geschieht im Netzwerk.
Die Übertragungskapazität vom Handy zur Basisstation, die Kapazität verbessert sich schon. Vielleicht so alle 5 Jahre wird es sich verdreifachen oder verfünffachen. Und das war's dann auch schon. Und wenn die Swisscom sagt, der Datenverkehr verdoppelt sich in einem Jahr, dann kommt das Netz natürlich überhaupt nicht hinterher.
Anders gesagt, die Netzbetreiber haben gar keine Chance, das Netz so schnell auszubauen, wie es nötig wäre, um die explodierende Zahl von Handybenutzern zufriedenzustellen, die unterwegs das Internet benutzen wollen. Nicht nur, weil die technologische Entwicklung hinterherhinkt, sondern weil es kaum mehr möglich ist, neue Antennen zu bauen, ohne dass gegen den Bau dieser Antennen Einsprachen eingereicht werden. Diese Einsprachen verzögern dann den Bau Monate oder Jahre. Eine mögliche Lösung aus der Sackgasse sieht Jan Hesselbart im Bau von Mikrozellen in Städten und in Gebäuden, zum Beispiel in großen Bürohäusern. Diese kleinen Antennen benötigen keine Baubewilligung und könnten die großen Antennen entlasten. Und wer unterwegs ein schnelles und vor allem zuverlässiges Internet möchte, wird vielleicht bald einfach mehr bezahlen müssen.
Wenn es teurer wird, dann kann man differenzieren zwischen Nutzern, die es unbedingt wollen und Nutzern, die lieber weniger zahlen und dafür auf Randzeiten ausweichen. Und wenn es teurer wird, haben die Mobilfunkanbieter endlich das Geld, die Investitionen schnell voranzubringen. Und ich denke, heutzutage mangelt es am Geld für Investitionen auf der Hardware-Seite und auf der Netzwerkseite.
Sagt Jan Hesselbart, Experte für Mobilfunknetze an der ETH Zürich.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.